Einen gesegneten guten Morgen an euch alle, unsere Freunde, unsere Gäste und unsere Geschwister. Ich weiß nicht, wer sich vielleicht noch erinnert, wann ich da war. Kann sich noch jemand erinnern? Es liegt einige Jahre zurück und ich weiß noch, ihr standet kurz vor den Wahlen. Und da hatte ich die Predigt gehalten, viele Glieder, ein Leib. Und es wahrscheinlich hat der Heilige Geist so gut mich führen können, dass es vielleicht auch dahin passt, was auf euch zukam. So viel kann ich mich noch erinnern. Nun zur heutigen Predigt, zum heutigen Text, den finden wir in Römer 3, 28. Ein uns all sehr bekannter Text, Römer 3, 28. Das soll die Basis heute sein, über die wir uns auseinandersetzen werden. Römer 3, 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Doch zunächst mal eine erstaunenswerte Tatsache. Abraham Lincoln hat nicht lange genug gelebt, um das Ende des Bürgerkriegs mitzubekommen, aber er war in der Lage, die bedeutende Proklamation zu verkündigen, die alle Sklaven in Amerika die Freiheit gab. Eines Tages kam ein ehemaliger Sklave zu ihm nach Washington D.C., der aus dem Süden den Krieg entkommen war, zu Lincoln. Er nahm etwas Geld aus seiner Tasche und bat es dem Präsidenten an, er sollte es doch bitte nehmen. "Für was ist das?", fragte Lincoln. Der freie Sklave sagte, er wollte dafür bezahlen, damit Lincoln seine Freiheit sichern kann. Aber der Präsident antwortete, ich kann das Geld nicht annehmen. Der ehemalige Sklave protestierte und erklärte, aber ich will Ihnen etwas geben, weil ich so dankbar bin, jetzt frei zu sein. Lincoln ging für einen Moment nachdenklich in sich und sagte dann, bevor du noch einmal versuchst, mir etwas anzubieten, will ich dir Folgendes zeigen. Der Präsident ging in die Nachbarschaft umher, bis er dem dankbaren Mann etwas zeigen konnte. Siehst du dieses Heim da? Da wohnt eine Frau, die ihren einzigen Sohn, im Kampf für deine Freiheit verloren hat. Dann zeigte er auf ein anderes Haus. Siehst du dieses Haus da drüben? In diesem Haus verlor die Frau drei Söhne, die für deine Freiheit gekämpft haben. Und das Haus gegenüber, das ist ein ungewöhnliches Haus. In diesem Haus wohnt eine Frau, die ihren Mann und zwei Söhne verloren hat, die auf der Gegenseite gekämpft haben. Dann drehte sich der Präsident zu dem Mann um und sagte, wenn du darüber nachdenkst, was deine Freiheit bereits gekostet hat, kannst du sie mit Geld nicht bezahlen. Der ehemalige Sklave sagte später zu dieser Begegnung, ich begriff, dass es eine Beleidigung wäre, Geld anzubieten, oder Geld zu bieten, nachdem bereits ein so hoher Preis gezahlt worden ist. Ich möchte heute auf dieses umstrittene Thema, auf die Christenheit hinweisen, welches wir verstehen sollten, um die richtige Beziehung zu Christus und, wie wir gelesen haben, zu der Rechtfertigung haben. Viele Christen sind bezüglich ihrer Erlösung beunruhigt. Andere, die ihres Glaubens wegen genervt sind, wissen nicht, was Rechtfertigung wirklich bedeutet oder ob sie wirklich für sie in Anspruch nehmen können. Sie haben sogar Angst, den ersten Schritt auf Christus zuzugehen. Da wir heute über Rechtfertigung sprechen, ist es gut, eine Erklärung für dieses Wort zu finden. Rechtfertigen bedeutet, zu zeigen und zu beweisen, dass man gerecht ist, Recht hat oder wert ist. Festzustellen, ohne Schuld freigesprochen zu sein. Frei von Schuld und der Strafe für die schmerzliche Sünde. Daher ist Rechtfertigung eine gültige Feststellung der Unschuld. So viel zu dem. Gemäß der Bibel hat jeder Mensch außer Jesus gesündigt und ist schuldig und zum Tode verurteilt. Darum bedeutet, durch Christus gerechtfertigt zu sein, dass der Herr dir vergibt, dich fehlerlos darstellt, trotz aller Vergehen, die du gegen ihn und auch gegen andere begangen hast. Wer hat das Recht, ohne die Gnade Gottes gerecht gesprochen zu werden? Ja, sogar, wenn er nur eine Sünde ihn vom ewigen Leben ausschließen könnte. Im Buch Der bessere Weg, Seiten 47, wird uns Folgendes gesagt. Wenn wir uns ihm weihen, ihn als unseren Heiland annehmen, werden wir, so sündhaft unser Leben gewesen sein mag, um seinetwillen gerecht geachtet. Die Autorin sagt weiter, wie die Rechtfertigung wirklich funktioniert. Christi Wesen tritt an die Stelle unseres sündhaften Wesens und wir werden von Gott angenommen, als hätten wir nie gesündigt. Statt auf deine schmutzigen Kleider zu sehen, sieht Gott die Gerechtigkeit seines Sohnes an deiner Stelle und dir wurde dessen Gerechtigkeit verliehen. Was für ein wunderbarer Gedanke. Aber wie kann man Rechtfertigung erlangen? Und dazu wollen wir jetzt die Bibel befragen, einige Texte. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, 2. Korinther 9,15. Gemäß diesem Vers ist die Erlösung was? Eine Gabe. Und Römer 6,23 unterstreicht diesen Gedanken und sagt, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Rechtfertigung ist anscheinend nicht etwas, für das ich etwas tun muss, wenn man es mal ganz pauschal sagt. Stell dir vor, du gehst am Freitag ins Büro deines Chefs und der überreicht dir einen Umschlag. Früher war das noch so, da ist man freitags noch ins Büro gegangen und hat dann sozusagen vom Chef etwas bekommen. Heute geht es ja alles per Konto und per Elektronik, aber lasst uns das hier als Beispiel hineinbringen. Also der Chef überreicht ihm einen Umschlag, er lächelt dich strahlend an und sagt, hier ist ein Geschenk. Das ist wirklich aufregend. Du gehst hinaus, steigst in dein Auto und öffnest erst jetzt den Umschlag. Du wolltest ja nicht so neugierig sein, das vor deinem Chef zu tun. Du suchst und suchst im Umschlag, aber was findest du? Nur einen gewöhnlichen Gehaltszettel für die Stunden, die du geleistet hast. Ich könnte mir vorstellen, dass es euch vielleicht ähnlich geht. Du verübelst deinem Chef, dies als Geschenk zu bezeichnen. Warum? Du hast ja was dafür getan. Ist es dann noch ein Geschenk? Aber Erlösung, liebe Freunde, liebe Geschwister, ist eine Gabe, ein Geschenk und das kannst du per se nicht verdienen. Hast du je ein Geschenk bekommen, das du dir verdient hast? Wenn ja, dann war es keins. Weil es aufhört, ein Geschenk zu sein, wenn du etwas tun musst, um es dir zu verdienen. Wenn du nur etwas in Besitz nehmen kannst, wofür du bezahlst, sei es mit Geld, durch Tausch oder durch einen Dienst, dann ist es wirklich ein Geschenk oder nicht ein Geschenk. In Römer 5, 17 bis 18 wird uns gesagt, ich kann ein bisschen Zeit haben, wenn es jemand nachlesen oder mit aufschlagen möchte, denn man neigt immer dazu, die Texte anzugeben und weiterzureden und die anderen sind noch gar nicht so weit. Also ich möchte dem jetzt entgegenwirken, indem ich euch die Zeit gebe. Römer 5, 17 bis 18. Denn wenn wegen der Sünde des einen, also Adam, der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, nämlich durch Jesus Christus. Wenn nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, nämlich Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Dieser Text unterstreicht praktisch das, was ich bisher schon gesagt habe. Und diese freie Gabe führt zur Rechtfertigung. Aber lasst uns noch ein paar Informationen von Jesus holen, um das richtig zu erfassen. Jesus erklärt die Rechtfertigung im Lukas. Und zwar im Lukas 18, 9 bis 14. Lukas war ein Heide, der durch die Lehren Jesu verstanden hat, insbesondere wenn es um die Rechtfertigung durch den Glauben als Gabe ging. Wenn du die Wissenschaft, die Rechtfertigung verstehen willst, kannst du dies am besten im Gleichnis aus Lukas 18 lernen. Also nochmals, Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Ich lese diesen Text, damit wir wissen, über was wir reden. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Das sagte Jesus. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand in der Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug auf seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Eines der Probleme zur Zeit Jesu war, dass viele der geistlichen Führer glaubten, sie seien gerecht durch gute Werke. Auf das Thema gehe ich noch ein. Sie vertrauten ihre eigene Gerechtigkeit und schauten auf andere als unwürdige Sünder herab. Die zwei Menschen im Gleichnis geben große widersprüchliche Figuren ab. Der eine war ein Teil einer Sekte des Judentums, bekannt für ihre strikte Beachtung des Gesetzes, während der Zöllner abgestempelt war, einen sehr lockeren und skandalösen Lebensstil zu führen. Die Pharisäer haben vielleicht ein Beispiel für das ewige Leben verkörpert. Aber Jesus hat da völlig andere Ansichten. Achten wir auf die Worte des Pharisäers, als er betete in Vers 11. Wie war es da? Er betete für sich selbst. Merkt ihr was? Auf seine Person ist es gerichtet, sein Gebet, und nicht auf den Allmächtigen. Mit anderen Worten, er betet zu sich selber und nicht zu sehr zu Gott. Weiterhin dankt er Gott dafür, dass er nicht so schlimm ist wie die Sünder der Welt. Und noch mehr erinnert er Gott daran, dass er den Zehnten zahlt und regelmäßig fastet. Was denkt ihr darüber? Kann uns sowas auch passieren? Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen, sagt Jesus in Matthäus 5,20. Das ist knallhart. Statt Gott in Demut für seine Güte zu danken, dankt Gott zusammenfassend für was? Der Pharisäer? Für seinen Stolz. Der Zöllner aber fühlt sich nicht einmal würdig, im Tempel nach vorne zu gehen. Stattdessen tritt er nach hinten und versteckt sich vor dem Altar. Sein Schuld- und Schamgefühl bringt ihn dazu, seinen Kopf zu beugen, sich auf die Brust zu schlagen, ein Zeichen für Buße damals. Er fleht Gott an, ihm gnädig zu sein, er ein bescheidener Sünder. Der Pharisäer hat so viel Gott zu bieten, der Zöllner jedoch nichts, aber auch gar nichts. Nichts Gutes zumindest. Aber anders als der Pharisäer fleht er um die Barmherzigkeit Gottes. Das Gleichnis in Lukas 18 ist sehr wichtig für das Verständnis der Rechtfertigung. Wie hat der Zöllner die Rechtfertigung erlangt? Was glaubt ihr? Ich will euch nur gedanklich mitnehmen. Ihr müsst jetzt nicht antworten. Wie hat der Zöllner die Rechtfertigung erlangt? Wenn wir dieses Beispiel heranziehen. Durch die Anerkennung seines eigenen Zustandes. Ihm war bewusst, was er ist und wer er ist. Wir wissen, dass er es nicht verdient hat. Er hat auch nicht gesagt, der Zöllner: Herr, ich bin ein Sünder, aber schau doch auf die guten Dinge, die ich getan habe. Herr, und jetzt springe ich auf heute, schau doch mal, was ich alles in der Gemeinde mache. Ich opfere meine Zeit, ich tue alles für dich, ich bin für die Geschwister da, ich habe ein Amt, ich fülle es aus. Nein, das sagte der Zöllner nicht. Er bat einfach um Barmherzigkeit. Auch forderte er nicht: Herr, ich bin ein Sünder, sei mir barmherzig. Es bedarf des Glaubens an Gott, um Barmherzigkeit zu bitten. Denn er hat keinen handfesten Beweis, dass er sie bekommt. Noch nicht. Um Gnade muss gebeten werden, damit sie im Glauben empfangen werden kann. Das sollten wir nie vergessen. Das ist wie ein roter Faden, durch den ich heute laufe. Um Gnade muss gebeten werden, damit wir sie im Glauben empfangen. Am Ende des Gleichnisses verheißt ihm Christus, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus sagt, dass wenn wir zu Gott in Demut kommen, unsere sündhaften Taten wahrhaftig bereuen, unsere Sündhaftigkeit bekennen und ihm um Barmherzigkeit anflehen, was tun wir dann? Gehen wir gerechtfertigt aus dem Hause Gottes. Und das, liebe Freunde, liebe Geschwister, ist die gute Nachricht. Das bedeutet, wer immer du bist, welche Sünden du auch heute mit dir schleppst, herumschleppst, tu das, was der Zöllner getan hat, und du kannst dir sicher sein, dass dir von Gott der Charakter Jesu zugerechnet ist, dir ist vergeben, du hast die Gabe erhalten, du bist gerecht gesprochen. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Ich bin froh darüber, dass dies in der Bibel steht, muss ich euch ehrlich gestehen. Ich habe aber noch ein Beispiel. Ich möchte zu der Geschichte in Lukas 23 gehen. Die Geschichte der zwei Verbrecher, die am Kreuz neben Jesus gestorben sind. Die kennen wir alle sehr gut. Und hier wird uns ein Bild gezeigt, zu welchem Ausmaß die Rechtfertigung reichen kann. Lukas 23, die Verse 39 bis 43. Lukas 23, 39 bis 43. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten und sprachen, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich nicht vor Gott, da du im gleichen Verdammnis bist? Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber, Christus, hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesu, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist interessant, dass obwohl sie die gleichen Vorstrafen als Sünder hatten, wird am Ende noch nur einer gerettet und der andere geht verloren. Warum? Sie befanden sich auch in derselben hilflosen Situation und waren außerstande, sich selber vom Leid und vom Tode zu retten. Keiner hat irgendetwas für die Befreiung vom Kreuz, an dem sie hangen, zu bieten. Als aber die Stunden vergingen, bemerkte zumindest der eine von ihnen, wie sich Christus verhielt und überdachte sein eigenes Verhalten. Beide sind Zeugen für das Leid Christi, aber nur einer von ihnen hat was? Einer von ihnen hat ein verändertes Herz. Wir wissen nicht, wie der Heilige Geist seine Gedanken erleuchtete. Ich denke, vielleicht hat er jemand über die Wunder Jesu reden hören. Oder vielleicht hat er etwas über Jesaja 53 oder einen messianischen Psalm über die Leiden Christi gehört. Irgendwie hat er von Christus erfahren. Wie auch immer, es entschloss sich, der andere Übeltäter seine Stimme gegen Jesus noch einmal zu erheben und sagte, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Der Mangel an Glauben dieses Übeltäters wird offensichtlich in seiner Wahl der Worte mit bist du. Um gerettet zu werden, braucht man Glauben. Nun begegnet der andere Übeltäter ihm mit einer Rüge. Fürchtest du dich nicht vor Gott, da du doch in der gleichen Verdammnis bist, haben wir gelesen. Ja, das ist richtig. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Mit anderen Worten, fürchtest du dich nicht einmal jetzt vor Gott, da dein Ende naht? Nerve jetzt nicht, Jesus, denn wir sterben für die gleichen Taten. Aber der Unterschied ist, wir verdienen das, was wir bekommen. Und was ist so ein Verhalten? Was glaubt ihr, wenn einer sich so selbst sieht? Das ist echte Reue. Er hat bereut, was er getan hat, in seinen letzten Stunden. Er bekennt seine Schuld. Er erkennt, dass er den richtigen Lohn für seine Taten bekommt. Und ich füge ein, liebe Freunde, Gott behüte, dass wir den richtigen Lohn für unser Vergehen, die wir gegen Gott und unseren Mitmenschen begangen haben, bekämen. Mir schaudert es bei diesem Gedanken. Ich will nicht meinen Lohn, ich will den Lohn Christi. Das ist meine Bitte. Der Übeltäter richtet ein kurzes Gebet an Jesus und Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es ist das Gleiche, was der Zöllner im Tempel sagte, Gott sei mir Sünde gnädig. Es ist der gleiche Aufschrei wie auch Petrus, der schrie, Herr, hilf mir. Es sind kurze Schreie. Er hatte keine Zeit mehr, jedoch es war mächtig effektiv. Erstaunlicherweise, mitten in seiner Agonie, also seinem Todeskampf, der Verrat des Judas, der erdrückende Last der Sünden dieser Welt auf seiner Seele, das Verlassen seiner Jünger, die Trennung von seinem Vater, der körperliche Schmerz, sagt Jesus nicht, lass mich in Ruhe, mir geht es nicht gut. Nein, er sagt zu dem Übeltäter, wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradiese sein. Gleich an Ort und Stelle gab Christus diesem Mann die Gewissheit seiner Erlösung. Wir können sicher sein, dass der Übeltäter bei der ersten Auferstehung dabei sein wird. Das muss wohl ein großer Trost gewesen sein, als er im Angesicht des Todes war. Er sah den Tod vor Augen und bekommt praktisch die Erlösung gereicht. Und du oder sie können den gleichen Trost sofort von Jesus haben, wenn sie ihn darum bitten. Und das ist gewiss. Habt ihr schon mal erfahren, dass ein Geschenk ein Verhalten ändern kann? Ja, ich habe schon erfahren. Es ist ziemlich schwer, zu jemand unfreundlich zu sein, der dir gerade ein Geschenk macht. Stell dir vor, du kommst mit deinem Nachbarn nicht so ganz klar, man grüßt sich kaum, geht einem aus dem Wege und denkt, hoffentlich begegnet der mir heute nicht. Und dann klingelt es an deiner Tür und dieser besagte Nachbar hat einen gut riechenden Kuchen auf der Hand und sagt, da darf ich Sie einladen, mit mir zusammen diesen Kuchen zu essen. Wie geht es dir dann? Ich glaube, dass das Verhalten sich ändert. Du wirst nicht mehr mit ihm böse sein. Du wirst ihn vielleicht freundlich bitten, kommen Sie bitte herein, setzen wir uns zusammen und essen gemeinsam den Kuchen. Und der ganze Groll ist auf einmal weg. Wenn Gott uns die wunderbare Gabe der Rechtfertigung schenkt, ist das der Punkt, wo die Kontroverse zwischen Werke und Glaube beginnt. Es ist wirklich einfach, glaub mir's. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt, es ist eine kostenlose Gabe, du bist frei, dein Fall ist abgeschlossen. So, bis hierher sind die mir gefolgt, ihr gebt mir wahrscheinlich recht, ich habe das biblisch jetzt alles unterlegt, hoffe ich wenigstens. Und jetzt mache ich eine Kehrtwendung, jetzt gehe ich zu Jakobus ganz kurz. Denn was sagt Jakobus über Werke und Glauben? Und da sollten wir doch mal ganz kurz reinschauen. Aber sind die Werke nicht mit der Rechtfertigung verbunden? Was meint ihr? Werke, Rechtfertigung, hängt das irgendwie zusammen? Durchaus. Aber das Wort, auf das es ankommt, ist verbunden, miteinander verbunden. Rechtfertigung hängt nicht allein von Werken ab. Es ist sehr wichtig, dies zu verstehen. Hier eine Illustration, die dies deutlich macht. In Jakobus 2, 21. Und da haben wir schon eine gewisse Basis, auf die wir uns verlassen dürfen. Ihr kennt den Text sehr gut. Ist es nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar opferte? Aber warte mal. Widerspricht Jakobus hier die Botschaft von Paulus aus Römer 3, 26, mit der wir gestartet sind? Was glaubt ihr? Kommen wir jetzt da in Schwierigkeiten? Dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da aus Glauben an Jesus die Sache annimmt? Widerspricht sich jetzt auf einmal die Bibel? In unserem Studium der Rechtfertigung haben wir behauptet, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Wie können wir dann mit Jakobus umgehen? Wenn ihr vielleicht jetzt etwas verwirrt seid, was ich nicht hoffe, dann ist es aber okay. Die Apostel waren verwirrt, die Kirchenleiter waren verwirrt, ich war es auch am Anfang. Aber wir haben eine deutliche Antwort aus der Bibel und darauf kommt es mir an. Nicht meine Antwort zählt, sondern die aus der Bibel. Wir wissen, dass der Heilige Geist beide Schreiber inspiriert hat und dass beide Texte in der Heiligen Schrift sind. Und die Bibel ist vertrauenswürdig, das wissen wir. Das ist kein Thema. Wir müssen einen Vers bei Jakobus weiterlesen, um diese perplexe Passage zu verstehen. Da siehst du, dass der Glaube zusammenwirkt mit seinen Werken und die Werke aus Glaube vollkommen sind. Also beide wirken ineinander. In Vers 22 könnt ihr das lesen. Glaube wirkt mit den Werken zusammen, wie zwei Geschwister. Wie? Wenn wir das Wort vollkommen in diesem Satz lesen, dann bedeutet das vollständig. Vollkommen hat immer so ein, oh, ich und vollkommen, das ist nur ein weiter Weg. Aber hier bedeutet das vollständig, das passt zusammen. In dem Satz bedeutet es, dass Abraham Glaubenswerke offenbar wurden, das heißt, sie bewiesen seinen Glauben. Mit anderen Worten, seine Werke bewiesen, dass er gerechtfertigt war. War das jetzt kompliziert? Nö. Wenn's kompliziert, dann waren es sicher meine Worte, weil ich hoffe nicht, dass es kompliziert ist. Das Problem aus der Tatsache hervor, dass Paulus und Jakobus, jetzt kommt es, zu zwei verschiedenen Gruppen von Gläubigen gesprochen haben. Dies geschieht immer wieder, auch heute. Einige Christen brauchen eine andere Botschaft als die anderen, um sich für den Willen Gottes zu entscheiden. So flexibel kann auch die Bibel sein. Das war mir auch neu. Lasst mich erklären, was ich meine. Wenn ich in einem Raum voller Gesetzesmenschen bin, mal angenommen, über was rede ich dann? Was glaubt ihr? Wo ist vielleicht mein Fokus? Wo ist mein Schwerpunkt, wenn jetzt hier nur Gesetzesmenschen wären? Ich rede mit ihnen über die Gnade. Das brauchen sie. Und wenn ich in einem Raum voller Menschen bin, die an der Gerechtigkeit nur aus Gnade glauben, was rede ich dann zu ihnen? Ich rede zu ihnen über die Hingabe und den Gehorsam. Merkt ihr, dass beides jetzt wieder zusammenpasst? Es hat keinen Widerspruch, sondern eine ergänzende Lehre, die ein vollständiges Bild für die Rechtfertigung gibt. Ich bin überzeugt, dass der Zöllner heimkehrte wissentlich, dass er in den Augen Gottes gerechtfertigt war. Aber ein kleiner Haken könnte es vielleicht sein. Gott sagt zu dem Zöllner, dir ist vergeben. Ist er eurer Meinung nach auch ein neuer Mensch? Gott vergibt mir und euch. Sind wir neue Menschen? Einerseits ist es wirklich so. Er stellt sich als Sünder demütig vor Gott und kehrt jetzt heim, begleitet von der Gerechtigkeit Christi. Aber die größte Frage ist, wird er sich anders verhalten, jetzt da er weiß, dass er gerechtfertigt ist? Wirst du dich anders verhalten, wenn du weißt, du bist gerechtfertigt vor Gott? Ich bin überzeugt, ja. Seine Taten werden seinen Glauben beweisen, Stück für Stück. Verfallt nicht der Lüge, dass Christen nie über gute Werke reden sollen, weil sie dazu zu Gesetzesmenschen gemacht werden. Die Bibel ist voll von Berichten, wo Apostel und Propheten darüber reden, wie wichtig gute Werke für diese Welt sind. Desgleichen sind auch die guten Werke einiger Menschen zuvor offenbar. Und wenn es anders ist, können sie doch nicht verborgen bleiben, 1. Timotheus 5,25. Da haben wir den Beweis. Dieser Text zeigt uns, dass die Werke der Erlösten sichtbar werden, weil sie gut sind. Du wirst den erlösten Menschen seinen Früchten erkennen. 1. Timotheus 6,18 wiederholt dies und sagt noch einmal, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne behilflich sind und gerne geben. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2,10. Einer meiner Lieblingstexte. Wisst ihr warum? Dieser Text hat auch mir geholfen, den Missionsdruck zu nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Du musst. Und hier steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir sind also geschaffen zu guten Werken. Also macht euch da mal keine Gedanken. Die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Muss ich jetzt noch suchen, was ich tun soll? Ich frage den Herrn, was hast du für mich vorgesehen? Du hast es selber gesagt, du hast es so vorbereitet, auch für mich und für euch, dass ich darin wandeln soll. Also ich muss ihn nur fragen, Herr, zeig mir den Weg, ich will darin wandeln. Der Druck ist weg. Vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, wenn man es sich anders vorgestellt hat, aber im Laufe der Zeit bekommt man das wirklich hinein in das Herz. Die Person, die diesen Text geschrieben hat, ist die gleiche, die den Römerbrief schrieb, dass wir durch Glaube gerettet sind, und der gleiche, die sagt, dass Rechtfertigung eine Gabe ist. Aber hier im Epheser-Text sagt Paulus, dass wir auf unsere Werke achten sollten, denn sie machen am Ende doch einen Unterschied. In allen Dingen mache dir selbst zum Vorbild gute Werke mit unverfälschter Lehre und mit Ehrbarkeit. Titus 2,7. Christen sollten die Worte gute Werke nicht so behandeln, als seien es schmutzige Werke. Ich wundere mich manchmal, warum Menschen böse werden, wenn wir über die guten Früchte und gute Werke reden. Wir werden die Wesen des Universums und die Menschen auf Erden wissen, dass du wirklich Christ bist, ohne etwas vorzeigen zu können. Wenn du durch Christus erlöst bist, wird dir eine neue Kraft gegeben, die in deinem neuen Leben führen wird. Und das, glaube ich, gebt ihr mir recht. Das spüren auch die anderen, ganz sicher. Das ist das, was Jakobus eigentlich sagen will, wenn er sagt, Abraham hat Gott geglaubt, dass sie zum Gerechtigkeit geworden, er wurde ein Freund Gottes genannt. Jakobus 2,23. Jesus unterstützt diese Auslegung im Johannes 6,28 bis 29. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir in Gottes Werke wirken? Also ihr seht, die Jünger haben damals auch Fragen gehabt, wie wir heute auch noch. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist eine wichtige Aussage über Werke und Glauben. Hier ein Abschnitt der ausgezeichneten Schreiberin, die wir alle sehr gut kennen, den der Sinn von Werken und Glauben nochmal verdeutlicht. Nur ein kurzer Abschnitt. Durch seinen völligen Gehorsam hat er die Ansprüche des Gesetzes erfüllt, und meine einzige Hoffnung besteht darin, auf ihn als meinen Stellvertreter und meine Sicherheit zu schauen, auf ihn, der an meiner Stelle dem Gesetz absolut gehorsam war. Durch den Glauben an seine Verdienste bin ich von der Verdammung durch das Gesetz befreit. Ich bin befreit. Er kleidet mich mit seiner Gerechtigkeit, die allen Anforderungen des Gesetzes genügt. Ich bin durch ihn, der immerwährende Gerechtigkeit bringt, vollkommen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe mit dem Wort vollkommen schon meine liebe Not gehabt. Aber nachdem ich es dann wirklich Gott gebeten habe, mach's mir verständlich, was mit Vollkommenheit mit mir zu tun hat, dann war ich froh darüber, dass ich das gelesen habe. Und auch in der Bibel wird es so geschrieben. Er stellt mich Gott im fleckenlosen Gewand vor, von dem nicht ein Faden von menschlicher Hand gewebt wurde. Alles ist von Christus und alle Herrlichkeit, Ehre und Majestät stehen dem Lamm Gottes zu, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Für die Gemeinde geschrieben, Band 1. Glaube ist manchmal eine Herausforderung, weil es schon schwer ist zu erkennen, dass es nicht mein Verdienst ist und ich nicht sagen kann oder darf, Herr, ich will dir helfen, mich zu einem guten Menschen zu machen. Oder Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der andere Sünder. Und hier ist die Liste meiner guten Werke, die ich für dich getan habe. Ihr denkt vielleicht im Stillen, ah, lieber Bruder Rainer, so sind wir doch gar nicht. Das tun wir doch gar nicht. Tun wir es wirklich nicht? Die Bibel sagt, dass wenn wir uns in dieser Wahrheit gegenüber demütigen, wird uns Gott emporheben. Lass dich nicht deinen erniedrigen Stolz dir im Wege stehen, sondern lass dich von Gott als einen guten und treuen Diener emporheben, in den du an sein Evangelium glaubst. Ich glaube, wir haben alle das irgendwo mitgekriegt und auch gewusst. Der Glaube ist so wichtig. Und aus diesem Glauben heraus, den wir nicht immer beweisen können, ich gebe ich zu, aus diesem Glauben heraus entwickelt sich ja das andere mit den Werken zusammen zur Rechtfertigung. Die gute Nachricht ist einfach eine sehr einfache Wahrheit. Danke einfach Gott dafür. Wir können vor Gott kommen und sagen, um es zusammenzufassen, Herr, sei mir armer Sünder gnädig. Wir können beten, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, so wie der am Kreuz. Wir können bitten, Herr, bitte hilf mir, das Gewand der Gerechtigkeit Jesu zu sehen und nicht meine schmutzigen Kleider. Nicht auf mich, sondern auf dich möchte ich sehen. Wir können auch sagen, Herr, hilf mir, anderen deine Gnade in meinem Leben zu zeigen. Wer kann etwas zeigen, wenn er es nicht empfangen hätte? Wenn ich Gnade empfangen habe, kann ich sie auch andere geben. Wir können beten, Herr, gebrauche mich als dein Werkzeug für gute Taten. Wir können sagen, ich glaube, ich will auch gehorchen, das mache ich aber keinen Punkt, wenn du, Herr, mir hilfst. Sonst funktioniert es nicht, zumindest bei mir nicht. Auf jede andächtige Bitte wird Jesus antworten. Und diese Gewissheit nehmt bitte mit. Auf jede andächtige Bitte wird Jesus antworten. Das wollte ich euch heute mitteilen. Nehmt das mit. Freut euch einfach, dass wir glauben können. Und was hat Martin Luther gesagt? Herr, hilf meinem Glauben, meinem Unglauben, hat er sogar gesagt. Hilf meinem Unglauben. Manchmal geht es mir auch so. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sabbat und alles Gute. Amen. Was für etwas Wunderbares, Herr, dass wir dich kennen. Herr, wenn wir darüber nachdenken, über dein Wort, und das, was du für uns tust, jeden Tag, so können wir nur unser Haupt nach unten senken und dir danken, Herr. Richte du uns aber auch wieder auf, dass wir das andere sehen, was du uns zeigen möchtest. Unsere Gemeinde, unsere Geschwister, unsere Mitmenschen. Das sind noch so viele, Herr, die auf dem Wege sind, Herr. Gebrauche uns als deine Diener. Mache uns bereit dazu. Denn wir wissen, du hast zugesagt, dass du alles zuvor bereitet hast. Wir müssen uns nicht Gedanken machen, was soll ich jetzt tun, Herr? Sondern einfach sagen, Herr, da bin ich, gebrauche mich. So wie es im Jesaja steht. Das ist meine Bitte und mein Dank. Amen.